Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Horst Meier, Autor von Politische Einheit im Dissens, Variationen über Bürgerrechte und Politik. Hallo, Herr Meier.
Hallo, Herr Schnelle. Guten Tag.
Es freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen heute über das Thema Verbotsverfahren sprechen, aber es wird Sie nicht jeder kennen. Möchten Sie sich mit ein paar wenigen Worten kurz selber vorstellen?
Ja, ich bin freier Autor, Publizist, gelernter Jurist, Verfassungsrechtler. Ich habe zu Anfang meiner juristischen Arbeit Strafverteidigung gemacht. Ich habe in Göttingen studiert und bin dann habe das dann beiseite gelegt, um freier Autor zu werden auf rechtspolitischem Gebiet. Und das tue ich nun schon eine ganze Zeit, seit 1992. Radiobeiträge insbesondere.
Dann sind Sie ja hier bestens das gewohnt, das Format. Genau. Wir wollten über Verbotsverfahren sprechen, denn es steht ja im Raume, dass ein solches vielleicht von der Politik angestrengt werden soll gegen die AfD. Zumindest fordern das Petitionen und auch hochrangige Politiker. Da ist dann die Rede davon, dass man das ja zumindest prüfen sollte, auch wenn mir nicht klar ist, was das dann heißen soll. Sie haben ja sich damit beschäftigt in Ihrer, jetzt weiß ich nicht mehr, Doktorarbeit oder Habilitation mit vergangenen Verbotsverfahren. Können Sie uns mal vielleicht ganz kurz in die Geschichte der Bundesrepublik mitnehmen und sagen, wo haben wir schon Verbotsverfahren erlebt? Worum ging es da? Was war das Ergebnis und was sind vielleicht auch so die Fallstricke bei sowas?
Ja, insgesamt. Die Bundesrepublik Westdeutschland und Gesamtdeutschland hat mit dem Parteiverbot, das nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes möglich ist, kein Glück gehabt. Es gab nur in den 50er Jahren zwei erfolgreiche Verfahren. Also erfolgreich heißt jetzt einfach vom Ergebnis her, dass die Parteien verboten wurden. Das war 1952 die sozialistische, sprich nationalsozialistische Reichspartei. Ein Sammelbecken wirklich beinharter alter Nazis, kann man so sagen. Und 1956 das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands. Man folgte da dem Rechts-Links-Schema, also die Extremisten auf beiden Seiten. Man hat 1951 hat die Adenauer-Regierung zeitgleich gegen beide Parteien einen Verbotsantrag gestellt. Diese Parteien waren klein. Die KP ist schon in der zweiten Bundestagswahl 1953 nicht mehr in den Bundestag gekommen. Die SRP hatte regional Erfolge in Niedersachsen um die 10%. Aber beide Parteien stellten keine konkrete Gefahr für die junge bundesrepublikanische Demokratie dar. Dann passierte lange Zeit nichts. Als Häuser brannten in Solingen und Mölln, hat die Regierung unter Kanzler Kohl einen Verbotsantrag gegen die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, FAP, gestellt, eine neonazistische Sekte, die bundesweit so an die 500 Mitglieder hatte. Man hat sich dann vom Verfassungsgericht sagen müssen, es handle sich um keine Partei, weil so wenige Leute können in Deutschland weder ernsthaft an Wahlen oder sonst irgendwas relevant teilnehmen. Der Hamburger Senat hat gegen die sogenannte nationale Liste einen Verbotsantrag gestellt. Das waren nur noch weniger Leute in einem regionalen Schwerpunkt, also 30, 40 Leute. Und auch dort hat man gesagt, völlig zu Recht, es handelt sich nicht um eine Partei, weil da muss eine gewisse stetige, auch in Ansätzen kraftvolle Beteiligung, insbesondere an Wahlen und der politischen Debatte stattfinden. Also das war nichts in den 90er Jahren. Dann haben wir seit Ende der 90er Jahre um 2000 herum, als Kanzler Schröder den Aufstand der Anständigen aufrief, das bezog sich auch auf Attentate, Brandanschläge und so weiter, mit der aber die NPD nichts zu tun hatte, das war von Anfang an klar. Da hat man dann das erste Verbotsverfahren gegen die NPD angeschoben. Das ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, 2003 gescheitert. Es wimmelte nur so vor V-Leuten und die Verfassungsrichter waren wirklich konsterniert und haben gesagt, Verfahrenshindernis, der Prozess wird eingestellt, weil wir können nicht mehr sicher unterscheiden, was sind hier die Verdienste der V-Leute, des Staates und was tut die Partei selber. Also das war wirklich ein Schlag ins Kontor und auch wirklich ein katastrophales Scheitern. Da hat sich aber auch gezeigt, man hatte sich Jahrzehnte an den Verfassungsschutz gewöhnt, dass der sich auch mit politisch legalen Parteien befasst. Und das hat sich dann sehr gerecht. Das zweite Verbotsverfahren, was ich würde sagen gescheitert ist, manche bestreiten das, aber 2017 hat das Verfassungsgericht verkündet, der Verbotsantrag des Bundesrates gegen die NPD wird abgelehnt. Warum? Die NPD hat keinen relevanten Einfluss auf den politischen Prozess in Deutschland. Das steht übrigens auf der letzten Seite des sehr, sehr langen Urteils von über 350 Druckseiten, ein paar Seiten länger als das KPD-Verbot. Rational vorgehende Verfassungsrichter hätten das auf die erste Seite geschrieben und den Prozess gar nicht durchgeführt. Weil die NPD, ja, wie soll ich sagen, das wird jetzt fachspezifisch, aber der Begriff der Potentialität, den das Verfassungsgericht in diesem zweiten NPD-Verfahren eingeführt hat und im Urteil erklärt hat, besagt im Grunde, wenn ich es jetzt mal ganz einfach runterbreche, eine Partei, die keinen relevanten Einfluss hat, ist auch nicht in der Lage, wie es im Grundgesetz heißt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Sie ist nicht in der Lage, darauf auszugehen. Das ist so ein sogenanntes Tatbestandsmerkmal. Wer also so schwach auf der Brust ist und marginal in Bezug auf die Bundespolitik, der kann nicht darauf ausgehen. Juristen würden da von einem untauglichen Versuch oder gar von einem Wahndelikt sprechen. Also jetzt mal strafrechtlich gesagt. Also kurzum, die Bundesrepublik hat mit ihren Verbotsverfahren kein Glück gehabt. Alle Verbotsverfahren waren keiner konkreten Gefahrenlage geschuldet. Ich meine jetzt Gefahren, wo der politische Kampf in Gewalt oder Drohung mit Gewalt übergeht. Ich meine jetzt keine normalen politischen Gefahren, weil die werden ja im normalen demokratischen Prozess klein gearbeitet. Ich meine jetzt Gefahren, die es erlauben, diesen Ausnahmetatbestand Parteiverbot scharf zu machen. Und ja, also soweit erstmal der Überblick.
Vielen Dank dafür. Jetzt genau war die NPD ja immer so ein Nischenphänomen, auch wenn sie zwischenrein mal in, glaube, Landesparlamente gekommen ist und dann gleich wieder rausgeflogen ist. Die AfD, könnte man ja jetzt argumentieren, ist ein anderes Biest. Die sind ja schon mal deutlich größer, auf Bundesebene mit, ich glaube, aktuell um die 20%, knapp drunter, in Ostländern teilweise stärkste Kraft oder bis zu 30%. Also da könnte man ja jetzt argumentieren, vielleicht haben die diesen notwendigen Einfluss. Ich meine, das müssten dann am Ende die Richter entscheiden, aber könnte man ja mal sich in diese Richtung bewegen. Wie würde denn jetzt so ein Verfahren ablaufen? Also wer müsste da was wo beantragen? Wer darf das überhaupt? Wie funktioniert das so rein vom stringenten Ablauf, damit ich mir das mal so ein bisschen vorstellen kann?
Also verfahrenstechnisch ist es so, es gibt drei Antragsberechtigte. Das ist der Bundesrat, der mit Mehrheit das beschließen muss. Das ist das Parlament, der Bundestag, der auch mit Mehrheit so einen Verbotsantrag anhängig machen kann in Karlsruhe. Und es ist die Bundesregierung. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, wenn sich eine Partei auf ein Bundesland beschränkt, dann ist, glaube ich, auch die Landesregierung für ein Verbot zuständig. Das hatten wir aber bisher noch nicht. Dann ist es so, gibt es ein sogenanntes Prüfungsverfahren beim Verfassungsgericht, weil die Besonderheit, also da haben wir ein Bundesverfassungsgerichtsgesetz, es ist so ein juristisches Wortungetüm, da sind Verfahrensregeln drin für die Grundrechtklage und aber auch für das Verbotsverfahren. Und da steht drin, das Verfahren wird eröffnet und eine Verhandlung wird durchgeführt in Karlsruhe, wenn der Antrag zulässig, also der richtige Antragsteller vorhanden ist und hinreichend begründet. Das ist wichtig zu wissen. Das ist so eine Art kursorische, inhaltliche Vorprüfung. Ist denn an den Vorwürfen relevant? Was dran? Wollen wir darüber verhandeln? Und da ist das Verfassungsgericht großzügig gewesen. Sie hätten ja zum Beispiel bei der NPD sagen können, was Sie ja dann auch im Urteil geschrieben haben, die ist nicht, hat keine Potentialität, ist praktisch nicht relevant. Da hätten Sie ja auch im Vorverfahren sagen können, der Antrag ist deshalb nicht hinreichend begründet, weil es mag sein, dass die NPD verfassungsfeindliche Ziele vertritt, rauf und runter, also feindlich in Anführungszeichen. Aber sie ist einfach zu schwach, sie ist nicht relevant und deshalb ist der Antrag ein Antrag gegen eine Mini-Partei, die keinen Einfluss hat, kann überhaupt nicht hinreichend begründet sein. Da sind sie aber großzügig gewesen, haben beides mal die Verfahren eröffnet. Das ist auch aus dem Motiv zu erklären, sie wollten mal klarstellen, weil es gab ja seit 1956 kein Verbotsverfahren mehr und kein Urteil mehr. Sie wollten mal sagen, wie sie heute den Verbotsartikel interpretieren und wie sie das heute anwenden. Also das sind die formalen Dinge zunächst.
Okay, und es wurde ja in den Medien spekuliert, man könnte, wenn man die AfD jetzt nicht auf Bundesebene angreifen will, vielleicht einzelne Landesverbände nur verbieten. Wäre das eine Option? Geht das technisch?
Das kann man technisch nicht beantragen, aber das kann das Verfassungsgericht aussprechen im Urteil. Es kann das Verbot auf Teilorganisationen wie die Jugendorganisation oder auch auf Landesverbände, die selbstständige Einheiten innerhalb der Gesamtpartei sind, kann es beschränken. Das ist aber bereits in der Verbotsdebatte ein Moment der Schwäche, weil man merkt, ob man jetzt der AfD insgesamt diese sogenannten verfassungsfeindlichen, ich sage lieber verfassungswidrigen, den Feindbegriff gibt es im Grundgesetz nicht, da heißt es, die und die Parteien sind verfassungswidrig. Also da kann man sagen, da ist eine Schwäche der Argumentation. Höcke, der Vorzeigenazi, jetzt mal in Anführungszeichen, da denkt man, gut, dann wird der Thüringer Landesverband verboten. Aber das ist schon meines Erachtens, jetzt mit scharfem Blick gesehen, Ausdruck von Hilflosigkeit. Weil Sie müssen bedenken, alle Ankläger in Anführungszeichen gegen die AfD kommen mit einem Koffer böser, fieser Zitate. Das ist, also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt als Demokrat und als jemand, der die öffentliche Debatte führen möchte und offen halten möchte, dann fragt man sich, was wird der Partei vorgeworfen? Die falschen Ziele, also Ziele, die sich natürlich dann gegen die FDGO, ich kürze das jetzt mal ab, diese Grundordnung kann man sich als Kern des Grundgesetzes, als ideeller Kern des Grundgesetzes vorstellen. Und dann sagt man, ja Moment, die Partei ist vielleicht fremdenfeindlich, sie hat vielleicht antisemitische Tendenzen, vielleicht rassistische Tendenzen, sie will aus der EU austreten und ich weiß nicht was, sie wirft sich Putin zu Füßen. Ja, dann kann man sagen, gut, diese Partei, wir leben ja in einem Parteienpluralismus, in einer offenen Gesellschaft, hat natürlich auch ein Konzept der Chancengleichheit der Parteien, der Gleichheit der Parteien überhaupt, des Wettbewerbs der Parteien um die Wählerstimmen. Und da könnte man dann einfach sagen, ja gut, also das ist ja eine ganz widerliche Partei, die muss schärfstens politisch bekämpft werden. Und ich sage es mal am Rande, damit hier keine Missverständnisse entstehen, natürlich für mich ist die AfD der politische Gegner. Aber was folgt daraus? In einer normalen demokratischen Debatte folgt daraus eine mehr oder weniger scharfe Auseinandersetzung auf politischer Ebene, aber doch nicht das Schielen auf den Verfassungsschutz, den Inlandsgeheimdienst oder das Betteln gehen nach Karlsruhe, schafft uns die bitte vom Hals, die Nerven. Ja, ich meine, ich sage es jetzt mal so salopp, aber mit einem unverstellten demokratischen Blick müsste einem das eigentlich auffallen, dass das ganze Belastungsmaterial gegen die AfD aus Zitaten besteht. Und der Verfassungsschutz sammelt ja immer tausende Seiten. Das haben sie ja bei der NPD auch gemacht. Dann wird gearbeitet. Ich meine, die haben ein paar tausend Leute in Köln sitzen. Die können tagelang überall Zitate abschreiben. Aber was besagt denn das? Also das ist meines Erachtens, um einen Ausnahmeartikel scharf zu machen, genügt das meines Erachtens überhaupt nicht. Wenn man sagt, das Grundgesetz ist eine normale, liberale, bürgerlich-demokratische Verfassung, dann kann man sagen, gut, und das Notstandsrecht, das Parteiverbot, und wir kommen vielleicht noch auf Artikel 18, die Grundrechteverwirkung, das sollte man doch sehr vorsichtig handhaben. Und bevor man überhaupt aber den demokratischen Kampf mit der AfD führt, schielt man nach der Hintertür des Ausnahmerechts. Und da liegt der, salopp gesagt, der Hund begraben. Also die ganze Debatte ist völlig falsch. Die Debatte ist völlig falsch gewickelt und verkennt, was eigentlich jetzt fällig ist gegen die AfD. Wie gesagt, nicht der Verfassungsschutz und nicht in Karlsruhe betteln gehen, sondern die harte, robuste, demokratische Auseinandersetzung mit diesen Leuten. Und das heißt auch Diskussion. Ja, ich sage es gleich mal, die parlamentarischen Spielregeln sind ja nicht erfunden worden, um Parteien wie die AfD auszuschließen. Also man muss ja erstmal mitdenken, dass alle Parteien, die friedlich bleiben und am Wettbewerb teilnehmen, dass die zum Spektrum des Pluralismus und der Parteienkonkurrenz dazugehören.
Genau, und jetzt haben Sie ja schon den Verfassungsschutz mehrfach erwähnt. Da will ich gleich auch noch auf den Herrn Haldenwang und das, was er gesagt hat, ein bisschen näher eingehen. Aber erstmal ganz grundsätzlich, damit die Hörer das verstehen. Der Verfassungsschutz, Sie sagten ja gerade, sammelt Zitate. Und dann heißt es ja zum Beispiel immer, der hat den Thüringischen Landesverband zum Beispiel als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Also, was macht der Verfassungsschutz? Was sind diese verschiedenen Stufen der Einordnung, die er ausspricht? Und wie sind diese zu bewerten? Weil das sind ja noch keine Richtersprüche.
Also vorab, man sollte wissen, dass der Verfassungsschutz kein normaler Inlandsgeheimdienst ist. In herkömmlichen Demokratien sind Inlandsgeheimdienste, die meistens auch institutionell bei der Polizei, dem sogenannten polizeilichen Staatsschutz angesiedelt sind, mit Terrorismus und Spionage beschäftigt. Der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz, auch mit diesem rührenden Namen, also wer kann denn schon was gegen den Verfassungsschutz haben? Der Name ist ja genial. Übrigens von amerikanischen Besatzungsoffizieren, die geheimdienstlich tätig waren, erfunden, um gegen die Gestapo das scharf abzugrenzen. Also dieser Verfassungsschutz beobachtet, heißt es im Gesetz über den Verfassungsschutz, Bestrebungen, die gegen die FDGO gerichtet sind, von Gruppen, also von Organisationen und von sogar auch von Einzelpersonen. Höcke wäre jetzt das klassische Beispiel. Und Herr Maaßen, als er noch dieses Amt führen durfte und nicht selbst schon als Verdachtsfall jetzt inzwischen geführt wird, da beißt sich ja die Katze auch in den Schwanz. Aber Herr Maaßen hat mal gesagt, ja, wir sind eben zuständig für die sogenannten Legalisten. Damit wollte er sagen, ja, die Bestrebungen gegen die FDGO finden ja oft im Gewande der Legalität statt. Und das ist sozusagen auch wieder ein Punkt, den man sich unbedingt merken muss. Verfassungsfeinde, der Feindbegriff, wird scharf gemacht über illegitime Ziele. Also die Parteien verhalten sich legal und lassen sich also keine Rechtsbrüche und keine Gewaltakte zu Schulden kommen. Aber sie sprechen falsch. Sie wühlen und hetzen gegen das Beste, was wir haben, nämlich diese Grundordnung. Sozusagen das Gelbe vom Ei des Grundgesetzes. Und das ist so ein Kampf der Ideale. Also da haben Sie den Verfassungskern, diese FDGO, und da gibt es Definitionsformeln schon im SRP-Urteil und KPD-Urteil. Das wird definiert als Menschenwürde, Grundrechte, Rechtsstaat, Parlamentarismus, Gewaltenteilung. Also kurz als alle guten, üblichen Prinzipien des demokratischen Staates. Der Clou ist nun, man hat diesen inhaltlichen Kern der Verfassung und misst daran inhaltliche Ziele der Partei, weil im Grundgesetz heißt es auch, Parteien, die nach ihren Zielen darauf ausgehen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger, die FDGO zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Und da ist sozusagen der Inlandsgeheimdienst zuständig, wenn Sie so wollen, für politisch abweichendes Verhalten. Ich habe in den 70er bis Anfang der 80er Jahre studiert. Ich kenne den Kampf gegen links. Da wurde die Feinderklärung gegen links scharf gemacht. Und in dem Zusammenhang bin ich auch auf mein Dissertationsthema die Parteiverbote gekommen, weil im SRP-Urteil wurde erstmals die FDGO definiert. Die ist im Grundgesetz nur so genannt als Formel. Aber in den Verbotsurteilen wurde sie dann inhaltlich aufgefüllt. Aber das Problem ist, in einer normalen bürgerlichen Verfassung gibt es nicht dieses Verwirkungsdenken, also bei Artikel 18 heißt es ja klassisch, wer seine Grundrechte gegen die FDGO missbraucht, verwirkt diese und auch wieder zuständig das Verfassungsgericht. Das heißt, in der normalen bürgerlichen Verfassung gibt es kein Verwirkungsdenken nach dem Motto, du bist zwar legal, hast aber inhaltlich Sprüche drauf, die unserer Ansicht nach nicht mit der FDGO vereinbar sind. Normalerweise ist es in einem bürgerlichen Rechtsstaat so, du verhältst dich legal oder nicht legal. Und wenn du dich legal verhältst, dann mag die Regierung dein Verhalten stigmatisieren und beurteilen, du bist extremistisch. Aber was besagt das? In Deutschland gibt es einen speziellen Geheimdienst dafür. Und das ist auch das Kerngeschäft des Geheimdienstes. Deshalb fordere ich auch, also mit Klaus Leggewie zusammen habe ich viel publiziert. Das Buch zur Kritik des Verfassungsschutzes 2019, die zweite Auflage, das heißt nach dem Verfassungsschutz, Kriterien für eine sozusagen für eine neue Sicherheitsarchitektur der Berliner Republik. Wir brauchen diesen Verfassungsschutz nicht, weil wir brauchen niemanden, der uns sagt, dass bestimmte Parteien schädliche, anstößige oder fragwürdige Ziele vertreten. Das ist ja Teil der politischen Debatte. So, mal kurz gesagt dazu. Der Verfassungsschutz, das muss man sich jedenfalls unbedingt merken, ist kein normaler Inlandsgeheimdienst. Deshalb kann er auch abgeschafft werden. Sein Kerngeschäft, die Überwachung von sogenannten Legalisten, ist schädlich und ist viel schädlicher für die Demokratie, als der Verfassungsschutz das vorgibt, eben zu schützen. Und deshalb sollten sich Demokraten, die selbstbewusst sind, auf keinen Fall auf den Verfassungsschutz verlassen, zumal man noch was betonen muss. Was ist denn der Verfassungsschutz? Das ist doch kein TÜV Rheinland, der irgendwie unabhängig irgendetwas prüft in politischen Dingen. Der Verfassungsschutz ist auf der Bundesebene und in allen Ländern vom Innenminister angeleitet. Und Juristen sagen, die Fachaufsicht und die Rechtsaufsicht. Und das bedeutet, sie bestimmen, was der Verfassungsschutz tut. Der Verfassungsschutz wirkt aber immer so, als könne er unabhängig von allem jetzt zum Beispiel mal die AfD überprüfen. Und da geht es dann in die Einzelheiten, gesichert, rechtsextremistisch und so weiter. Das wird alles noch weiter dubios. Aber man muss die Einstiegselemente schon beachten, um zu wissen, auf den Verfassungsschutz sollte man sich nicht verlassen und auch keine Illusionen haben. Nur weil es mal gegen den politischen Gegner geht. Wie gesagt, ich habe das gelernt, als es gegen links ging. Das Ganze wird nicht deshalb schöner, weil es jetzt mal gegen rechts geht.
Das scheint mir aber gerade so immer ein bisschen das Problem zu sein, dieses Opportunitätsdenken. Hauptsache, es geht gegen die Richtigen. Also ich erinnere die Leute auch gerne daran, dass vieles, was wir heute gegen rechts erleben, auch schon von konservativen Regierungen gegen links getrieben wurde. Und da fanden die gleichen Kreise, die das heute super finden, es damals gar nicht so gut. Und deswegen auch danke für diese Einschätzung. Sehr spannend, das auch vom Fachmann zu hören, was mein Laienverständnis auch schon so ein bisschen war. Mhm. Aber genau, ihr habt ja jetzt gesagt, also diese Feingliederungen, dieses gesichert rechtsextrem. Ja. Also welche Stufen hat der Verfassungsschutz da und was heißen die? Also bekommt er damit besondere Befugnisse? Ist das erstmal nur ein Etikett, das irgendwo angeklebt wird? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also es fängt an mit so einem, wenn man so sagen will, Anfangsverdacht. Die AfD wurde ja vor Jahren zum Verdachtsfall erklärt und dann sucht man aus öffentlich zugänglichen Quellen Belastungsmaterial. Also wir denken dann immer wieder an die Zitatesammlung. Die hat ja dann 1000 Seiten. Also wenn Sie tagelang Zitate sammeln, dann kommt eben einiges zusammen. Es geht immer im Hintergrund Bestrebungen gegen die FDGO. Da werden dann die Ziele und Äußerungen, Reden von Funktionären, jetzt natürlich Social Media und so weiter. Das wird alles schön zusammengekratzt und gesammelt. Und natürlich versucht man, besonders fiese, böse, radikale Zitate zu finden, um dann zu sagen, ja, der Anfangsverdacht verdichtet sich bis hin auf der anderen Seite gesichert rechtsextremistisch. Und was dann zwischendurch passiert, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn schon der Verdachtsfall sich verdichtet, ist der Verfassungsschutz berechtigt, sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen. Das heißt, die hören dann auf, aus öffentlich zugänglichen Quellen zu sammeln. Das haben sie ja dann schon auf 1000 Seiten getan. Sondern sie fangen an, Telefone abzuhören. Sie fangen an, V-Leute einzuschleusen. Und ja, also ich möchte es nochmal betonen, in einer Demokratie wie Großbritannien oder USA wäre das undenkbar oder auch in Frankreich, dass man sagt, ja, da gibt es verdächtige extremistische Parteien und die werden jetzt vom Inlandsgeheimdienst infiltriert, bespitzelt, ausgespäht. Also das ist ja ein Frontalangriff auf die Rechte der legal friedlichen Opposition. Das muss man sich wirklich klar machen. Und dass das kein Unbehagen auslöst, sondern höchstens den Streit, ja, wann sind sie denn nun gesichert, rechtsextremistisch oder nicht? Das ist einfach ein schwaches Bild, da würde ich sagen, das ist ein mangelndes, ausgebildetes, demokratisches Bewusstsein. Man schickt nicht auf den politischen Gegner einen Geheimdienst. Jedenfalls nicht, wenn sie nicht anfangen, wirklich konspirative Strukturen und illegale Aktionen auszubrüten. Dann sind sie aber, wir gucken mal auf die Kriminalpolizei, den Staatsschutz, ja bereits ein Fall für die Polizei. Und das ist natürlich auch klar, jeder, der anfängt, Gewalt in die Auseinandersetzung einzutragen, der hat ja schon allein durch das Mittel, unabhängig, was er inhaltlich sagt, kann es auf keinen Fall durchgehen. Da bin ich auch ganz strikt. Also nicht, dass man denkt, der Mayer ist jetzt so ultraliberal, dass er alles sozusagen gewähren lassen will. Nein, der Übergang zu Gewalt und Drohung mit Gewalt ist natürlich die rote Linie und das ist auch die Grenze, die jeder bürgerliche demokratische Staat ziehen muss. Dazu brauchen wir aber eben keinen Verfassungsschutz. Und das ist ein ganz großes Elend. Wir wissen aber jetzt natürlich, wenn der Verfassungsschutz ins Spiel kommt, wie gesagt, gesteuert über das Innenministerium, und das Innenministerium ist ja politisch geführt, also das ist eben die Regierung, je nachdem, Höcke hat ja auch schon gesagt, wenn wir die Regierung in Thüringen haben, dann könnten vielleicht auch mal Grüne oder die Linken verfassungsfeindlich werden, so wie übrigens auch die Linkspartei gilt ja in Teilen immer noch als extremistisch. Man muss ja nur mal in das Jahresheftchen da gucken, was sie jedes Jahr zusammenschustern, da ist das ja alles noch aufgezählt. Und das ist jedenfalls wirklich ein ganz, ganz starkes Problem. Das sollte einen kritisch und misstrauisch machen. Aber das Problem ist, die Leute, die jetzt den Verfassungsschutz prüfen lassen wollen, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, die ja als liberal gilt, überschlagen sich die Kommentare zum Teil. Man muss jetzt prüfen, man muss das ernsthaft voranbringen. Und ja, vielleicht klappt es ja nicht, aber es muss geprüft werden. Ja, das Problem ist doch, diese Prüfung ist doch nur das Vorglühen für ein Verbotsverfahren. Das ist doch ganz klar taktisch bedingt. Das geschieht ja nicht, wie gesagt, TÜV Rheinland-mäßig, sondern es geht darum, man bewegt sich darauf hinaus, den politischen Gegner, den man stigmatisiert, geheimdienstlich und extremistisch, den auszuschalten letzten Endes. Und da sehe ich wirklich ein ganz großes Problem. Und da möchte ich nochmal vielleicht von mir aus nochmal ein Grundsatzproblem des Parteiverbots sagen. Es ist eine Fehlkonstruktion. Sie hat sicherheitspolitisch der Bundesrepublik noch nie etwas gebracht. Und wenn Sie sprachen ja vorher an, die Stärke der AfD, die ja nun um das Hundertfache und ungleich stärker ist als die NPD. Die AfD strotzt vor Potenzialität, wie sie im NPD-Urteil gefordert wurde. Ja, aber die Pointe ist, diese politische Stärke, die juristisch ein Verbot möglich macht, verhindert es. Ja, weil man kann nicht einfach eine Partei, die 20 bis 30% Wählerstimmen bekommt, die kann man nicht einfach weghauen. Wie will man denn zum Beispiel den Ostdeutschen erklären, jeder Dritte in Thüringen, ja, also, ihr habt falsch gewählt, die Partei wird in die Illegalität geschickt. Ja, also was sollen die denn da denken? Also das ist ein Legitimationsproblem. Die Menschen sagen dann, ja, wieso kann ich nicht wählen? Die Partei hat ja nichts Verbotenes gemacht. Ja, die hat so gewisse Sprüche drauf, die ich auch gut finde, deshalb wähle ich die ja. Ja, und die Sprüche will ich auch gar nicht verharmlosen. Aber das ist ein ganz dickes Problem. Und das heißt, die Potenzialität, die das Verfassungsgericht jetzt gefordert hat, über die sich manche Verfassungsjuristen schon mokiert haben, weil sie meinten, so ein Kriterium brauchen wir nicht, die besagt im Fall der AfD, dass sie politisch vor einem juristisch möglichen Verbot geschützt wird. Und das sehen wir ja auch. Die Verbotsdiskussion ist ja im Moment so ein bisschen, hat sich festgefahren, ist so ein bisschen eingeschlafen. Ja, es ist auch im Moment nicht abzusehen, wer sich trauen wird, diesen Verbotsantrag wirklich zu stellen. Ich sehe das im Moment nicht.
Das ist auch eine spannende Einschätzung. Ich wollte ja nochmal auf den Haldenwang, Chef aktuell vom Verfassungsschutz zurückkommen. Da gab es ja jetzt kürzlich diese berühmte Pressekonferenz, wo er mit der Innenministerin saß. Und da, jetzt kriege ich das Zitat nicht mehr auswendig zusammen, aber da fielen ja dann so Sätze, wie man müsste sich auch mal anschauen, wie die Beeinflussung der öffentlichen Meinung und Ähnliches. Also ich kriege das genaue Zitat jetzt nicht mehr zusammen. Ich hätte es mir vorher raussuchen sollen, das war jetzt mein Fehler. Denn als jemand, der sich mit rechtsextremistischen Schriften und Ideologie beschäftigt, ich komme ja ursprünglich aus der politischen Philosophie, ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass das, was der Herr Haldenwang gesagt hat, die Sprache von den Herren Sellner und Krah so ein bisschen imitiert. Also spricht, er hat damit indirekt, ohne es laut zu sagen, zugegeben, diese legalistische Strategie, die man dort fährt, offensichtlich. Also der Sellner betont ja immer wieder, das ist also der Kopf der identitären Bewegung in Österreich gewesen und jetzt ja immer noch bekannter Rechtsradikaler bis Rechtsextremist. Der betont ja immer wieder, ja, das muss alles legal sein. Wir haben hier unsere Strategie und wir werden legal die Macht übernehmen. Und der Herr Krah, der hört ihm anscheinend sehr gerne zu, denn der erzählt sehr ähnliche Dinge. Ja, wie ist das denn zu bewerten? Also besteht da die Gefahr, dass man vor lauter Schutz der Demokratie am Ende die Demokratie einschränkt und schwächt und abschafft?
Der Verfassungsschutz hat in seinen Jahrzehnten immer mehr geschadet als genutzt. Das hören Sie zwar nicht gern und Sie berufen sich auch gerne darauf, dass Sie mal terroristische Ansätze an die Polizei weitergemeldet haben und das sich nützlich gemacht haben. Dazu möchte ich nur sagen, erstens, man kann es nie überprüfen, weil Sie ja Ihre Karten nicht auf den Tisch legen, wie sich das für einen Geheimdienst auch gehört. Würde ich Ihnen gar nicht übel nehmen. Aber ich betone nochmal, der Verfassungsschutz kann, gerade wenn es Richtung Gewalt geht, nicht mehr machen als der polizeiliche Staatsschutz. Das hieß früher politische Polizei. Wir haben in unserem Buch gesagt, das, was relevant ist an Gewalt, das macht der polizeiliche Staatsschutz, auch mit Vorfeld übrigens und mit V-Leuten und so. Das sind die gar nicht so zimperlich, auch durchaus problematisch zum Teil. Aber das ist die richtige Adresse. Der Verfassungsschutz, wenn Haldenwang in so einer Pressekonferenz sitzt, das ist politisieren. Und ein Inlandsgeheimdienst politisiert normalerweise nicht und sagt, ja, jetzt wird der Kampf gegen rechts geführt. Aber weil sie eben auf Geheiß des Innenministers oder hier der Innenministerin jetzt auf die AfD angesetzt werden oder überhaupt auf rechtsextremistische oder wie sie das nennen, ich würde lieber sagen rechtsradikal, der Extremismusbegriff ist höchst fragwürdig. Sie werden darauf angesetzt und werden Teil der politischen Debatte, weil ich meine, die Polizei prüft, ob Straftaten geplant werden oder sogar schon begangen wurden oder die verhindert werden sollen. Der Verfassungsschutz prüft, ob jemand etwas sagt, was seiner Meinung nach gegen die FDGO inhaltlich verstößt. Also verstößt hört sich ja fast wie ein Rechtsbruch an, aber ich kann ja als Bürger und als Partei sagen, was ich will. Solange ich im Rahmen der Legalität bin und nicht Volksverhetzung betreibe, kann ich sagen, was ich will. Und es gibt auch Gerichtsurteile in Karlsruhe, die sagen, ja, die Bürger müssen nicht die Werte der Verfassung teilen. Sie können ihre Meinung offen sagen. Sie sind eingeladen und integriert zu werden in den demokratischen Prozess. Aber sie müssen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Ja. Und das ist wichtig zu wissen. Haldenwang, wenn ich mein altes Zitat bringen darf, ich habe mir das hier notiert. Er hat mal vor Monaten geseufzt, nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Ja, ich meine, wenn er selber nicht merkt, wie verräterisch dieses Zitat ist. Also ich vermute, ich bin ja nicht dabei, aber seine Inlandsgeheimdienstkollegen bei europäischen Sitzungen werden da fragen, hä, was sagt er da? Er ist für die Umfragewerte irgendeiner Partei zuständig oder nicht alleine? Also das ist eine Ebene, die normale geheimdienstliche Arbeit nicht hat. Und das ist eben Ausdruck davon, sie merken gar nicht mehr, sie sitzen sozusagen in ihrer FDGO-Blase und merken gar nicht mehr, dass sie jetzt dabei sind, die öffentliche Debatte sozusagen einzuzwängen und ein Stück weit zu schließen. Aber das Wesensprinzip der Demokratie ist die Offenheit des politischen Prozesses. Und die Demokratie wurde, wie gesagt, mit ihren Regeln des friedlichen Wettbewerbs nicht erfunden, um so Parteien wie die AfD auszuschließen. Aber das ist sozusagen in Deutschland nicht im Mainstream-Bewusstsein vorhanden. Und da bin ich auch manchmal etwas, ja, also wie soll ich sagen, besorgt, weil ich mich frage, wenn mal wirklich die Demokratie radikal angegriffen wird, auch unter Einsatz von Gewalt, was passiert dann eigentlich, wenn man jetzt schon so nervös wird? Ich will, wie gesagt, die AfD nicht runterspielen. Sie ist politisch gefährlich. Sie fordert Dinge, die ich strikt ablehne. Aber ich denke, wir als sogenannte Zivilgesellschaft oder wie man das nennen will, sind doch stark genug. Wenn die 20 bis 30% haben, dann haben wir in Anführungszeichen 60 bis 80, was weiß ich. Also da sollte man selbstbewusster sein und in der öffentlichen Debatte, die ist ja das A und O der Demokratie. Hans Kelsen, berühmter Rechtstheoretiker, hat mal gesagt, Demokratie ist Diskussion. Demokratie heißt auch Mehrheitsprinzip, dass eine Minderheit später Mehrheit werden kann. Dieses Wechselspiel von Mehrheit und Opposition und das hohe Pathos der Demokratie, dass sie auch ihre Gegner und Minderheiten schützt in den Äußerungen, dass sie geradezu die Minderheiten braucht, um den Wechsel immer wieder, den friedlichen Wechsel zu organisieren. Das müsste meines Erachtens in Deutschland stärker gedacht werden. Also das ist sehr, sehr wichtig meines Erachtens. Man könnte sogar sagen, die deutsche Demokratie, die ja von außen durch die alliierten Kriegsgegner dem Hitlerstaat aufgezwungen wurde, die Da gab es eine Re-Education, hat man gesagt. Die haben sich sehr rührend bemüht über Amerika-Häuser und ich war über demokratische Schulungen, wie werde ich Demokrat und so weiter, so hießen die Aufklärungsfilme. Da hat viel gefruchtet und Westdeutschland hat davon sehr, sehr viel gehabt. Aber jetzt, das Vereinigte Deutschland spätestens, ist aufgefordert und ist jetzt dran, so eine Art Self-Education zu machen und zu sagen, wir sind Demokraten, wir haben seit langer Zeit eine ganz gut erfolgreiche Demokratie in Deutschland und die können wir auch selbst jetzt stärken und schützen und verteidigen. Also in diesem offenen demokratischen Prozess, wie gesagt. Also nicht mit dem Schielen nach dem Verfassungsschutz.
Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Nun ist ja eine der Befürchtungen, die manche Leute haben, dass wir eine Orbanisierung erleben könnten. Also sprich, in dem Moment, wo die AfD an die Macht kommt, unternimmt sie Schritte, die eben diesen Wechsel, diese Spielregeln ändern, um diesen Wechsel, den Sie gerade angesprochen haben, aktiv zu unterbinden. Wäre das eine Überlegung zu sagen, ja, hier muss man, weiß ich nicht, juristisch vorbereiten, juristisch einschreiten. Wie bewerten Sie das?
Also es gibt diese Gefahren, das haben wir auch in Polen gesehen. Die müssen sehr ernst genommen werden. Und deshalb ist es erstens ein richtiger Ansatzpunkt, dass die Leute auf die Straße gehen, sich nicht auf den Verfassungsschutz verlassen, was der nun mal so sagt, sondern selbst für die Demokratie eintreten. Und das Zweite ist, ich würde es mal so nennen, prozedurale Sicherung. Da gab es in den letzten Monaten eine Diskussion, wie man das Verfassungsgericht in seinem jetzigen Status und in seiner Unabhängigkeit schützt. Da geht es um die Besetzung der Richterstellen und noch andere organisatorische Dinge, mit denen man in Ungarn und Polen dem Verfassungsgericht sehr zugesetzt hat und das praktisch zum Teil jedenfalls eliminiert hat. Also jetzt mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. In Deutschland ist es so, im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, was ich vorhin schon nannte, unter anderem das Parteiverbot geregelt ist, sind einige Dinge geregelt, die aber nur als Bundesgesetz eben gelten. Dieses Gesetz über das Verfassungsgericht können Sie, also was auch die Richterstellen betrifft und andere Regelungen, die der Bundestag sich gegeben hat, die können Sie mit einer einfachen Mehrheit abändern. Und die Diskussion, die ich völlig richtig finde, der ehemalige Verfassungsrichter Dieter Grimm, der ist bis ungefähr 2000 im Gericht tätig gewesen, hat danach das Berliner Wissenschaftskolleg geleitet und so. Der hat sehr frühzeitig gesagt, in Bezug auf diese Tendenzen, sozusagen den autoritären rechtspopulistischen Staat umzustülpen, die Presse anzugreifen und das Verfassungsgericht, dass er sagt, der unabhängige Hüter der Verfassung muss in der Verfassung selber geschützt werden. Und wenn Sie bestimmte Regeln über das Verfassungsgericht, zum Beispiel, dass die zwei Senate mit 8 Richtern, Richterinnen haben, man kann ja einen dritten Senat einführen, den man dann mit seinen Parteileuten stramm besetzt und so. Dieter Grimm hat schon sehr, also ich glaube vor länger als 10 Jahren gesagt, da ist eine offene Flanke und es ist gut, bestimmte Dinge über das Verfassungsgericht in die Verfassung zu schreiben. Weil das schützt immer noch nicht vor allem, weil die Zweidrittelmehrheit verfügt auch über die Verfassung. Ja. Das ist nun mal so. Im Letzten gibt es gegen politische Verschiebungen, gibt es, ich sage es jetzt mal ironisch, keine juristischen Zwirnsfäden werden das halten. Also wenn so eine Bewegung über 2 Drittel bekommt, ja, dann sieht es düster aus mit der Demokratie. Aber das ist so, die Deutschen sind sehr bedürftig, dass etwas für immer gesichert sein soll. Aber sie müssen lernen, dass die Demokratie ist ein offener Prozess und die Demokratie ist immer auch ein Stück weit gefährdet und sie muss aktuell eben verteidigt werden. Die Nerven muss man aber haben, weil wir aber immer an Weimar denken, Untergang der Weimarer Republik, in die schwärzeste Phase der deutschen Geschichte, diese 12 NS-Jahre, da sind ganz große Ängste, die sind sozusagen frei flottierend und die müssen in rationale Überlegung gebracht werden. Und dann findet man zum Beispiel auch, also wie gesagt, diese Sicherung in Bezug auf das Verfassungsgericht, da wäre man auf dem richtigen Weg. Es ist sehr bedauerlich, dass die CDU da zurzeit ausgestiegen ist, aber ich vermute, die werden da auch wieder mit ins Boot kommen und da werden Grundgesetzänderungen gemacht werden können. Und das würde dann jedenfalls schon mal ein Stück weit eine prozedurale Sicherung sein. Man kann aber nicht, sagen wir mal, es ist eine Illusion zu glauben, dass die Demokratie dazu da ist, dass wir nicht falsch regiert werden, also falsch in Anführungszeichen. Die Anhänger Orbán sind ja gar nicht der Meinung, dass da falsch regiert wird. Aber dass wir sagen, wenn wir die bundesrepublikanische Demokratie wird es ertragen und überstehen, dass sie mal rechts regiert wird oder Mitte rechts, wie Sie das nennen wollen, ist jetzt eigentlich egal. Aber das muss man mitdenken. Aber die AfD ist jetzt der Feind. Sie ist nicht der politische Gegner, wie ich es vorhin ja auch betont habe. Sie ist der Feind und der Verfassungsfeind. Überall, wo von Feindschaft die Rede ist, möchte man ausgrenzen. Und das ist antidemokratisch. Das ist ein Problem.
Und interessanterweise begibt man sich damit ja in die Denkweise eines Carl Schmitt zum Beispiel mit seinem Freund-Feind-Schema, wo man eigentlich ganz sicher nicht sein möchte als Demokrat.
Ja, das ist so. Aber Sie müssen mal darauf achten, immer wenn es um diese Ausgrenzungsstrategien geht, fällt früher oder später das Wort Feind. Ich habe einen dicken Marker und wenn ich einen Artikel lese, überall, wo Feind ist, markiere ich mir das an und dann sehe ich schon an der Farbe, wie die Leute ticken, die das schreiben. Und das ist wirklich ein Problem. Schmidt hat zum Beispiel gesagt, es gibt abgeschwächte Formen der Hostis, also der Feinderklärung. Das ist Enteignung, Versammlungsverbote, Organisationsverbote. Ja, das hat er alles schon aufgezählt. Die eigentliche Feinderklärung, da geht es ja um Leben und Tod. Da geht es ja um die Vernichtung des anderen. Das ist ja sozusagen die höchste Form des Politischen. Es ist so, die Gegner der AfD werden darauf nicht gerne angesprochen. Sie werden sich natürlich dagegen, die meisten, wenn sie überhaupt was von Schmidt wissen, werden sich dagegen verwahren und werden sagen, nein, nein. Das ist ja, als Schmidtianer sind wir natürlich auch nicht, aber wir müssen doch gegen die Feinde der Demokratie rechtzeitig vorgehen. Da gibt es dieses Präventionsmantra, also man muss so frühzeitig vorgehen, dass man jeder Gefahr sozusagen von vornherein begegnet. Das ist aber eine Illusion, meines Erachtens.
Sehe ich auch ähnlich. Bleiben wir aber jetzt mal beim Verbotsverfahren. Also, es sind ja nicht wir beide, die entscheiden, ob das jetzt angestoßen wird. Nehmen wir mal an, es wurde ja gesagt, also ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube im Spiegel oder in der Süddeutschen war es, am besten wäre es, der Bundesrat würde das anstoßen, weil dann könnte man das überparteilich machen, also sprich, alle außer der AfD sind sich einig, wir machen das jetzt und das Verfahren wird angestoßen. Bleiben wir mal wieder beim Prozeduralen. Wie läuft so ein Verfahren dann ab? Und ja, vielleicht dann im zweiten Schritt, was sind die Hürden, die da zu nehmen sind?
Also ich habe unter anderem mit Klaus Leggewie das letzte Verbotsverfahren gegen die NPD. Da wurde 2016 an 3 Tagen verhandelt in Karlsruhe. Sie müssen sich das so vorstellen, weil das Verfassungsgericht ja die erste und letzte und einzige Instanz ist, das nennt man Entscheidungsmonopol im Parteiverbot und auch in der Grundrechteverwirkung. Die müssen, wenn der Antrag zulässig ist und wenn sie denken, da ist Substanz dran, wir müssen darüber verhandeln oder wir wollen darüber verhandeln, dann müssen sie eine Beweisaufnahme machen. Und die Beweisaufnahme, sie haben erst die V-Leute-Problematik abgearbeitet am ersten Tag. Da wurde dann gesagt, ja, die Partei, also die V-Leute wurden glaubhaft abgeschaltet und so weiter. Die Partei ist V-Leute frei und auch der Vorstand und so weiter. Und auch ihre Prozessstrategie wird nicht ausspioniert. Das wäre ja der Hammer, wenn dann Geheimdienstler noch dem Innenministerium sagen, was die in ihren Hinterzimmern diskutieren über so einen Verbotsprozess. Und im zweiten, dann kam die Beweisaufnahme. Und die Beweisaufnahme war, wir sprachen ja schon über die Zitate-Sammlung, über die Sprüche der NPD. Und dann war die Frage, ist zum Beispiel die Volksgemeinschaft, die sich die NPD mit ihren Bio-Deutschen da so vorstellt, ist die mit der FDGO vereinbar. Es gibt ein Heft Recht und Politik, ein Sonderheft, da schreiben wir über das zweite Verbotsverfahren, Prozessreportage, Analyse, Urteilskritik. Es ist so, ein amerikanischer Prozessbeobachter war da und er hat in seinem Blog im Internet oder so geschrieben, ja komisch, wie beflissen die NPD-Funktionäre mit den Richtern diskutiert haben, ob ihre Ziele der Volksgemeinschaft mit der FDGO vereinbar sind, anstatt sich einfach auf ihre Meinungsfreiheit zu berufen. Weil sie können doch sagen, ja wieso? Ja, wir können doch eine Volksgemeinschaft fordern. Wo ist das Problem? Also das viele andere das nicht in Ordnung finden, ist okay. Aber es ist doch unser gutes Recht als Partei, also politische Propaganda, also in Anführungszeichen, zu treiben. Aber das heißt kurz, diese merkwürdige Beweisaufnahme findet über politische Ziele statt. Und da würde ich jetzt als, sagen wir mal, rechtsstaatlich geschulter Jurist, würde ich sagen, politische Ziele sind nicht justiziabel, weil was soll denn ein Verfassungsgericht bewerten im Lichte der FDGO, die sie ja alle hochhalten, dass eine sogenannte extremistische Partei rechts oder links die falschen Ziele vertritt. Da ist ja schon wieder die Zumutung. Aber das Verfassungsgericht empfindet das leider nicht als Zumutung. Es hat sich alle Mühe gegeben, in dem ellenlangen NPD-Urteil durchzudeklinieren, warum eben diese Volksgemeinschaftsziele gegen die FDGO verstoßen. Und das Verfassungsgericht findet daran kein Problem. Aber das ist meines Erachtens eben das Problem. Man hat überhaupt mit dem Parteiverbot ein Problem in Deutschland, aber wenig Problembewusstsein.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kam man ja zu dem Urteil, das verstößt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wegen des Würdegedankens. Also das die Idee eines Volksdeutschen neben dem der deutschen Staatsangehörigkeit quasi gegen den Würdegedanken verstoßen würde. Nun, wie gesagt, kenne ich die Schriften und die Ideologie auch der NPD im Vergleich zur AfD so ein bisschen. Können Sie uns mal einordnen, wie da der Vergleich aussieht? Also bei der NPD hat man ja gesagt, das verstößt gegen den Würdegedanken, aber diese Potenzialität ist nicht gegeben. Bei der AfD haben wir jetzt möglicherweise die Potenzialität.
Ja, auf jeden Fall.
Auch die hauen ja so, ich sag mal, kulturalistisch-völkische Sprüche raus. Also gerade der Herr Krah und der Herr Höcke sind da ja prädestiniert für. Reicht das?
Da ist nicht inhaltlich die Frage, ob es reicht, weil das ist ganz ähnlich wie das, was man der NPD vorgeworfen hat. Da ist die Frage der sogenannten Zurechenbarkeit. Das heißt, können Sie bestimmte Sprüche und Ziele von Einzelpersonen und Landesverbänden der Gesamtpartei zurechnen? Weil das ist dann der entscheidende Punkt in so einer Beweisaufnahme, die, also wie gesagt, das ist, ich nenne das den ideologischen Kampf, den man dann in Karlsruhe führt, weil es geht ja um Ziele und politische Parolen und Ideologien sozusagen. Da ist dann die Frage, kann man diese Inhalte des völkischen Flügels, Höcke als die Galionsfigur, kann man die jetzt im Rahmen, es heißt ja immer, die AfD habe sich radikalisiert, wo auch was dran ist, würde ich auf keinen Fall bestreiten. Da ist aber dann die Frage, hat sich die Gesamtpartei so radikalisiert auf die Höcke-Linie, dass man ihr das als gesamte AfD zurechnen kann? Weil es war, bei der Antrag wird ja gegen die gesamte AfD gestellt, wenn es einen Verbotsantrag gibt. Und da ist es so, da kann der Verfassungsschutz mit seinen Zitaten einiges ausrichten. Und also wenn er nur genug Zitate auf den Tisch legt, die nicht von Höcke sind, sondern von vielen anderen bundesweit, dann kann man in dieser ideologischen Beweisaufnahme sozusagen sagen, ja, diese völkischen Tendenzen, die Vergleiche NPD-Urteil mit der Menschenwürde und so weiter nicht vereinbar sind, rechnen wir jetzt der AfD zu oder nicht? Aber bedenken Sie bitte, die Richter lesen ja auch Tageszeitungen und die wissen auch, was die AfD für Prozente und welche Stärke sie hat. Und die Frage, ob man der Gesamtpartei so etwas zurechnet, im Hinterkopf ist natürlich die weitere Frage, was passiert dann, wenn wir diese Partei verbieten? Ist das eher schädlich für die Demokratie? Werden sich viele Menschen, gerade in Ostdeutschland, aber auch im Westen gibt es ja diese Tendenzen, wenn auch nicht so stark, werden sie sich von der Demokratie abwenden? Werden sie verbittert und enttäuscht sein? Werden sie sich entpolitisieren, privatisieren oder werden sie sich weiter radikalisieren in Richtung Gewalt? All das wird ein Verfassungsgericht mitbedenken und außerdem das Verfassungsgericht muss mit einer Zweidrittelmehrheit ein Verbot aussprechen. Also das hier steht in dem Verfassungsgerichtsgesetz, über das wir schon sprachen. Alle Entscheidungen zum Nachteil der Partei im Verfahren und im Urteil müssen mit zwei Drittel. Und das bedeutet, wenn Sie acht Richterinnen und Richter haben, müssen es fünf sein. 5 zu 3 mindestens. Oder nein, es sind 6 zu 2. Vielleicht irre ich mich da jetzt. Müssen wir nochmal ein Drittel, acht, drei, zwei Drittel, nee, es sind 6. Also das heißt, Sie können sich nur 2 Abweichler leisten. Und da könnte es im Gericht schon, also wenn nur 3 sagen, nein, also das rechnen wir nicht der gesamten Partei zu. Wir wären allenfalls dafür, einen Teilverband wie Thüringen, Brandenburg und so weiter zu verbieten. Dann wäre das Gericht schon nicht mehr handlungsfähig. Also jedenfalls könnte es kein Verbot aussprechen. Und wenn 3 Richter sagen würden, nein, wir würden auch nicht. Der Jugendverband ist nicht so relevant. Der hat, was weiß ich, wie viele Mitglieder? 500 angeblich. Also sehen wir auch keine Gründe. Also das sind letzten Endes, wenn ich ja sage, die politischen Ziele sind nicht justiziabel auf eine berechenbare Weise. Das ist Kaffeesatzleserei. Also ich sage nur, leider sind die Hürden nicht hoch. Es wird ja immer von hohen Hürden geredet, die Karlsruhe aufgestellt habe. Das ist nachweislich nicht richtig. Von hohen Hürden sprechen aber gerne Politiker, die sich nicht trauen oder die den Verbotsantrag nicht wollen. Dann verstecken sie sich sozusagen hinter dem Verfassungsgericht und sagen, ah ja, hohe Hürden, das ist ein hohes Prozessrisiko und so. Nein, wenn ich das noch kurz erklären darf, es gibt keine hohen Hürden, weil sie haben sich zwar im NPD-Urteil explizit gegen das KPD-Urteil abgegrenzt, was sehr selten passiert. Ein Verfassungsgericht ändert sehr selten explizit seine Rechtsprechung. Das geschieht, wenn überhaupt, dann so stillschweigend. Im KP-Urteil hieß es, und das war die Radikalisierung der Gefahrenvorsorge, wie ich das in meiner Dissertation genannt habe, sie haben gesagt, selbst wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht auf Erfolg besteht, wenn die verfassungsfeindliche Absicht überhaupt nachweisbar ist, braucht nicht abgewartet zu werden. Und deshalb wurde auch die KPD wegen ihrer Fernziele, nämlich Sturz des Adenauer-Regimes und Diktatur des Proletariats, verboten. Und ich meine, die Anwälte der KPD, die zum Teil aus Ost-Berlin kamen, die wussten natürlich, also wenn dieses Fernziel Diktatur und so weiter zählen sollte, dann haben wir natürlich vor dem Forum der heiligen FDGO keine Chance. Und jetzt hat man im NPD-Urteil gesagt, von dem Punkt, dass jegliche Realisierungschance nicht vorhanden sein muss, da rücken wir ab. Und deshalb haben sie gesagt, Potenzialität bedeutet, ich muss mal kurz hier auf den Zettel gucken, wo habe ich das? Ja, es muss konkrete Anhaltspunkte von Gewicht geben, die einen Erfolg gegen die FDGO-Gerichte zumindest möglich erscheinen lassen. Oder andersrum gesagt, die Bestrebungen, die der Verfassungsschutz beobachtet gegen die FDGO, dürfen nicht völlig aussichtslos erscheinen. Ja, und da kann ich ja natürlich nur sagen, als Rechtsstaat, ja, das ist ja grandios. Das ist ja ein grandioses, restriktives Merkmal. Ich gehe nur gegen Parteien vor, die irgendwie ein Minimum an Stärke haben. Also gegen die, die völlig irrelevant sind, gehen wir natürlich nicht vor. Also da sind wir sozusagen ganz liberal. Ja, das ist ein Witz. Ja, weil das ist alleine schon die Verfahrensökonomie in allen Behörden und auch dem Gericht gebietet es zu sagen, um irrelevante Bestrebungen ja, kümmert sich niemand, weil die muss ja niemanden auch stören. Das heißt also, das, was sich das Gericht auf restriktive Interpretation auch des Parteiverbotsartikels zugute hält, wenn Sie es durchdeklinieren, ich habe das getan in einem Aufsatz, eine Kritik der Potentialität. Wenn Sie da genau hinschauen, merken Sie, im Zentrum aller Interpretation stehen die anstößigen Parteiziele und nichts anderes. Das Gericht sagt ausdrücklich, es muss keine Gewalt im Spiel sein, es muss keine Illegalität im Spiel sein. Es muss nicht gewartet werden, bis die Leute sich zu einer realen Gefahr auswachsen. Es genügt so eine ganz vage Aussicht, ja, die könnten mal irgendwann gefährlich werden. Und da wird dann das Präventionsmantra runtergebetet und da kann auch eine Partei sich, dagegen kann sich eine Partei eigentlich nicht verteidigen, weil wie das Gericht die FDGO interpretiert und wie es dann im Lichte der FDGO die Parteiziele interpretiert, das kann niemand steuern. Da können Sie auch keinen Beweisantrag stellen, weil die Richter sagen natürlich, ja, das entscheiden wir, das beurteilen wir, was die FDGO ist und ob sie im Lichte der FDGO verfassungswidrige Ziele vertreten. Da kommen wir wieder auf das Problem der Legalität, Legitimität. Also wir haben sozusagen so eine doppelte Ebene im Grundgesetz, wenn die Feinde anfangen zu wühlen und zu agitieren und wir machen das Ausnahmerecht scharf, ja, dann gibt es kein Vertun, um zum Schluss dazu kommen. Es heißt sogar im NPD-Urteil, und wenn ich das zitiere, glauben mir das manche Juristen auch nicht, da steht drin, wegen der Prävention und weil die Ziele dann mal eines Tages gefährlich werden können, kann grundrechtsgeschütztes Verhalten verbotsrelevant sein. Ja, und das, da haben Sie es genau wieder mit den Legalisten, wovon der Verfassungsschutz redet. Aber dass grundrechtlich geschütztes, politisches, abweichendes Oppositionsverhalten verbotsrelevant sein kann, wie gesagt, das ist in einem normalen demokratischen Verfassungsstaat nicht vorgesehen. Die Deutschen, viele Deutsche, die so stolz darauf sind, auf ihre wehrhafte Demokratie, haben noch nicht verstanden, dass diese wehrhafte Demokratie im Kern illiberal ist.
Und jetzt haben Sie vorhin was gesagt, das wollte ich vielleicht auch noch mal kurz nachhaken. Sie haben ja gesagt, also das Gericht muss ja mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden und die Richter sind ja frei, also die sind ja nicht ein großes Gehirn, ein Borg-Mind, sondern da hat jeder seine eigene Meinung. Aus Amerika kennt man das, dass das Gericht sehr stark politisiert wurde auch. Sowohl von den Demokraten, aber auch dann wieder von den Republikanern. Und in so einem Hin und Her hat man das durchpolitisiert. Da gibt es also ganz klare demokratische und ganz klare republikanische Richter. Jetzt ist den meisten Leuten und auch mir das deutsche Verfassungsgericht tatsächlich nicht so geläufig. Wir wissen aus irgendwelchen Gründen mehr über Amerika als über unsere eigene Verfassung. Wie ist das in Deutschland? Haben wir da auch solche Tendenzen mit Lagern und Politisierung oder haben wir es geschafft, den politischen Prozess aus dem Gericht besser rauszuhalten als die US-Amerikaner?
Ja, es ist nicht verkehrt, vom Supreme Court was zu wissen in den USA. Das ist die Mutter aller Verfassungsgerichte und hat auch Pate gestanden, als man sich nach 45 überlegt hat, wie wird man in Deutschland die Demokratie sichern. Und da war das Supreme Court beispielgebend und stilbildend sozusagen. Das kann man nachweisen auch in historischen Untersuchungen. Der Supreme Court ist dafür berüchtigt, dass er verschachtelte Entscheidungen bekannt gibt, dass er jetzt wie neulich im Trump-Fall mal im Ergebnis 9 Leute einig sind, kommt äußerst selten vor. Es haben auch 4 wiederum dann Dissenting Votes nicht abgegeben, aber andere Begründungen noch. Also das wird dort auch gerne gemacht. Ich stimme der Mehrheit zu, aber in der Begründung mache ich noch das und das. Beim Verfassungsgericht gibt es seit 1970 die Möglichkeit der abweichenden Meinung, des Dissenting Vote, wie es beim Supreme Court heißt. Davon wird aber, wie Ihnen alle Verfassungsrichter berichten, äußerst sparsam Gebrauch gemacht. In Deutschland ist man viel mehr auf Konsens angelegt. In Deutschland wird zwar auch politisch gesteuert, wer Verfassungsrichter wird. Es ist ja bekannt, dass die Parteien mit einer Zweidrittelmehrheit die Richter auswählen und dann die SPD den CDU-Leuten zustimmt und umgekehrt. Da gibt es so ein gewisses Verfahren, wer wann zum Zuge kommt. Die FDP kommt da auch manchmal zum Zuge oder die Grünen jetzt. Dass man da zum Beispiel die AfD ausschließen will von vornherein, halte ich auch für einen Fehler. Ja, weil also wenn sie legal vorhanden sind, sollen sie auch alle Einflussmöglichkeiten haben, die die anderen Parteien haben. Aber das nur am Rande. Das Verfassungsgericht in Deutschland, da gilt praktisch das Dissenting Vote als verpönt. Man redet so lange mit seinen Kollegen, bis sich alle einig sind. Und es ist ja auch interessant, zum Beispiel, also ich war zutiefst enttäuscht, dass das NPD-Urteil 2017 ohne Dissenter verkündet wurde. Also von den 8 Leuten im, was der zweite Senat, hat sich niemand gefunden, der mal sagt, also ich habe da auch noch ein paar andere Analysen und so weiter. Das fand ich ganz enttäuschend. Also man sollte auf die Dissenter in Deutschland nicht viel setzen. Also da wird auch durch das Zweidrittelquorum werden auch sozusagen die profilierteren und kantigeren Kandidaten weggefiltert, sozusagen, weil man muss ja dann immer mit der Zweidrittelmehrheit. Neuerdings wird das im Parlament beschlossen, aber interessanterweise auch ohne Aussprache. Halte ich auch für ein völlig falsches Verfahren. Das ist besser als das Aushandeln in den Hinterzimmern, wie es bisher gemacht wurde. Aber dass es eben ohne Diskussion im Parlament dann beschlossen wird, die Besetzung, also das halte ich für einen Fehler. In Amerika werden die alle gegrillt, wie das heißt. Ja, die legen nicht nur ihre Steuererklärung offen, sondern auch, wo sie Vorträge gehalten haben, ob sie von der Rüstungsindustrie Geld bekommen haben für Vorträge und. Das ist ein knallhartes demokratisches Verfahren, das ich sehr bewundere. Ich meine, man muss nicht 1:1 das auf Deutschland übertragen, aber dass die Kandidaten auch öffentlich in den Fokus kommen, das finde ich wichtig. Wir haben eine, sagen wir mal, weniger Politisierung, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist besser in Deutschland, weil die Politisierung nicht so stark ist, aber es ist allgemein bekannt, dass man ohne ein Parteiticket nicht nach Karlsruhe kommt. Da redet man nicht so gerne drüber. Ich finde das auch gar nicht weiter schlimm, weil ich sage Ihnen ja, der Parteienpluralismus und der Einfluss der Parteien wird nach Proporz und Stärke, soll auch so sein, weil dann wird ja auch sozusagen das Verfassungsgericht letzten Endes personell ausgewogen, pluralistisch besetzt, und das kann man ja eigentlich nur begrüßen. Aber was jetzt Parteiverbot und so etwas betrifft, da hätte ich keinerlei Hoffnung auf die Dissenter in Karlsruhe. Das muss ich ehrlich sagen. Vielleicht, hoffentlich täusche ich mich da. Sollte es mal wieder zu einem Verfahren kommen.
So, und sollte es zu so einem Verfahren kommen, wie lang würde das denn dauern? Das ist ja auch was wir in den Medien gehört haben. Es lohnt sich gar nicht, das jetzt anzustoßen, weil so ein Verfahren dauert ewig und 3 Tage. Was ist denn da ein realistischer Zeitraum, mit dem man rechnen müsste?
Es kommt darauf an, ob die AfD-Anwälte wirklich kontradiktorisch, also streitbezogen verhandeln. Die 3 Tage, die wir bei der NPD gesehen haben, waren völlig in Anführungszeichen abgekartet. Man hatte mit der NPD und ihren Anwälten besprochen, wie die Verhandlungsgliederung über 3 Tage läuft. Und der junge Anwalt der NPD war da relativ hilflos. Der hat sich meines Erachtens einwickeln lassen. Der hat ein paar Befangenheitsanträge gestellt, die durchaus auch, da waren schon, Richter Müller hatte gesagt, das seien die letzten furchtbaren, schlimmen Ziele und so weiter, als er noch Ministerpräsident war. Also da gab es schon auch Ansatzpunkte. Aber sie haben ansonsten in der Beweisaufnahme praktisch keine streitbezogenen Anträge gestellt. Das Gericht hätte jeden dieser Anträge zurück in das Beratungszimmer, Antrag abgelehnt und so weiter. Da hätten die Anwälte der NPD einiges vom Zaun brechen können, haben sie aber nicht gemacht, weil sie waren immer so hohes Gericht hin und her. Sie waren also dermaßen besoffen auch, dass sie vor dem Karlsruher Forum so einen erstklassigen Auftritt haben konnten. Ja, also dass man gar nicht gesehen hat, wie sie wirklich darum kämpfen würden. Also was sind jetzt die Ziele und wie werden die bewertet? Welche Zeugen müssen kommen? Welche Beweisanträge werden gestellt? Also wenn die AfD-Anwälte da ein bisschen fitter sind, sage ich jetzt mal salopp, kann das Verfahren viel länger dauern. Nehmen wir das Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, gab es bei der SRP in den 50er Jahren, ich glaube, 12 Verhandlungstage. Und bei der KP waren das schon über 50, ich glaube 52 Verhandlungstage, die sich übrigens auch von 52 bis 56 oder 55 hinzogen. Das Gericht hat sehr gezögert, der KP wirklich an die Wäsche zu gehen, sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf. Sie hatten Bedenken. Einer hat später auch mal in einem Interview gesagt, naja, mit der SRP, den alten Nazis, hatten wir doch alle kein Problem. Aber eine kommunistische Partei, die in ganz Westeuropa legal war, die in Westdeutschland zu verbieten, tja, also da haben einige von uns schon gezögert. Die sind ja sogar, der Vorsitzende ist nach Bonn gefahren und hat Adenauer gefragt, wollen Sie an dem Antrag festhalten? Also das ist aktenmäßig erwiesen und das bestreitet auch niemand. Das heißt, das Gericht hat quasi der Regierung nahegelegt, Müssen wir das Verbotsurteil wirklich ausurteilen oder will die Regierung vielleicht doch von dem Antrag Abstand nehmen? Es war ja damals dann so, als die KP verboten wurde, es gab nur in den Diktaturen in Spanien und Portugal damals ein Verbot der KP. Und das war natürlich eine peinliche, da stand Westdeutschland sehr schlecht da. Und heute wäre es ja so ähnlich, wenn Sie die Analogie zur AfD ziehen, ist es ja so, Deutschland wäre das einzige Land unter europäischen Demokratien, was gegen eine rechtspopulistisch, rechtsextremistische, rechtsradikale Partei vorgeht. Das wäre wieder so ein Sonderweg und indiziert auch wieder das mangelnde demokratische Selbstbewusstsein, meines Erachtens. Also kurz, wie lange so ein Verfahren in Karlsruhe dauert und wann es überhaupt beginnt, weil ich meine, man stellt den Verbotsantrag, dann wird der geprüft, dann wird ein Prozesstermine werden anberaumt. Also das kann schon ein paar Jahre dauern. Das ist also das ist aber nicht zu prognostizieren, das ist Kaffeesatzleserei. Aber alle, die glauben, sie könnten die AfD jetzt mal schnell loswerden, die täuschen sich natürlich. Es wird eher kompliziert und länger dauern. Und was dann am Ende rauskommt, kann niemand voraussagen, weil die Messung der FDGO an den Zielen der AfD, das ist schlichtweg unberechenbar. Das kann man so oder so machen. Und im Ergebnis wird auch wichtig sein, will man es wirklich wagen, diese Partei zu illegalisieren? Also das ist ein demokratisch-legitimatorisch ein ganz großes Problem, ein politisches Problem. Also das sage ich jetzt nicht als Verfassungsrechtler.
Gut, und damit haben wir die Stunde fast voll. Deswegen jetzt meine letzte Frage. Sie müssen 100 € setzen. Also das Verbotsverfahren wird angestoßen. Sie haben 100 €, die müssen Sie jetzt auf den Tisch legen. Geht das, wird sie verboten oder wird sie nicht verboten, wenn Sie jetzt, wetten müssten?
Ja, also ich muss voraussetzen, ein Antrag wird gestellt. Ja, also es geht nicht um
Korrekt.
die
Der
Frage, ob
Antrag wird gesch Genau, der
der
Antrag
Antrag
wird
ist
jetzt
gestellt.
gestellt.
Ja.
Geht der durch oder geht er nicht durch?
Ich fürchte ja, aber das ist so, ich würde sagen, ich will mich nicht rausreden, aber 50-50, weil das sind keine rechtlichen Fragen, sondern letzten Endes die politische Frage, wie ich eben schon betont habe, wollen wir die in den Untergrund schicken? Wollen wir die illegalisieren? Können wir das den ostdeutschen und westdeutschen rechten Leuten zumuten oder nicht? Und ist sozusagen, ich habe ja mal gefragt, was ist schädlicher für die deutsche Demokratie, die Existenz oder das Verbot der AfD? Und vor dieser Frage stehen natürlich auch die Verfassungsrichter. Also ich drücke meine Hoffnung auf, das Glas ist halb voll und sie werden zögern und sie werden hoffentlich den Antrag ablehnen. Aber es ist sehr, sehr ungewiss. Es ist eigentlich offen. Das kann man nicht so sagen. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich in meinen Optimismus wetten und würde sagen, sie werden den Verbotsantrag ablehnen. Oder sich vielleicht auf Thüringen beschränken, sagen wir so. Höcke mögen ja alle nicht. Ne?
Vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Mayer. Es war mir eine Freude.
Gerne, Herr Schnelle, hat mich gefreut. Ich habe ja noch so ein paar Stichworte, aber ja, eine Stunde ist ziemlich kurz, ja. Danke für Ihre Fragen. Sehr anregend.
Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.